Wer nicht hören will, kann lesen.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Wer nicht hören will, kann lesen. Das ist der Radio Bonn Rhein-Sieg Bücher-Podcast. Wer zum allerersten Mal reinklickt, ihr müsst euch diesen Podcast genauso vorstellen wie das altehrwürdige literarische Quartett. Nur eben ohne Quartett. Und auch komplett ohne literarischen Anspruch. Wobei ich das bitte und ausdrücklich nur auf mich bezogen wissen will. Ich bin übrigens an der Stelle Sven Javorek. Weder habe ich Literatur studiert, jemals den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen, noch werde ich jemals einen Bestseller schreiben. Wobei, man weiß ja nie. Nein, ich lese einfach gerne und ich lese viel und täglich und liebe es, ein neues Buch auszupacken, das zu riechen, die ersten Seiten zu lesen. Ich möchte euch in diesem Podcast einfach ein paar nette und immer abwechslungsreiche Buchtipps geben. Und das genug der einleitenden Worte. Bevor es mit dem ersten Buch losgeht, erstmal rückwirkend sozusagen mein Glückwunsch noch an Bestsellerautor Anthony Horowitz, den ich auch sehr gerne lese. Der Autor von zum Beispiel mehreren James-Bond-Geschichten, mehrerer Sherlock-Holmes-Geschichten. Er ist der Schöpfer der Figur Alex Rider und. Dieser Anthony Horowitz ist frisch ausgezeichnet worden mit dem Rheinbacher Glasdolch. Rheinbach gehört ja zum Radio Bonn-Rhein-Siegland, also zum Sendegebiet dieses Senders, zu dem auch dieser Podcast gehört. Deswegen möchte ich das ganz gerne besonders betonen. Also dieser Rheinbacher Glasdolch ist jetzt wieder verliehen worden im Rahmen der Rheinbacher Krimi-Woche. Dazu also noch meinerseits Gratulation. Und damit rein ins aktuelle Buchgeschehen. Und da kommt man ja derzeit an einer Biografie nicht vorbei. Ich rede von Britney Spears, natürlich. The Woman in Me. Es ist eine Geschichte, es ist ihre Geschichte, es sind die Memoiren, wenn man so will, die Memoiren eines Popstars, der die Kurve nochmal gekriegt hat. So sieht es ja im Moment aus. Es wurde so ein bisschen rumorakelt. Hat sie das Buch wirklich selbst geschrieben? War da vielleicht ein Ghostwriter am Werk? Ich bin ehrlich, ich habe es gelesen, das Buch, und kann es nicht beurteilen. Andererseits, sie wäre ja auch nicht die Erste auf der Welt, die sowas macht. Auf jeden Fall war die Welt neugierig auf dieses Buch. 9 Millionen Vorbestellungen gab es. Sie erzählt ihre Geschichte weitgehend chronologisch, haut ehrliche Sätze raus wie: Ich finde, dass manche Leute mit Ruhm umgehen können. Ich kann es nicht. Sie fackelt auch nicht lang und schildert gleich zu Beginn, dass sie in einer Familie groß geworden ist, in der man quasi täglich damit rechnen musste, dass irgendein Unglück passiert. Hier mal ein kleiner Auszug, den ich euch vorlesen möchte. In meiner Familie hat es immer Tragödien gegeben. Meinen zweiten Vornamen erhielt ich nach meiner Großmutter väterlicherseits, Emma Jean Spears, die Jean genannt wurde. Ihr Mann, also mein Großvater, June Spears Senior, misshandelte sie. Jean verlor ein Kind, einen Jungen, der nur 3 Tage alt wurde, und June schickte sie ins Southeast Louisiana Hospital in Mandeville. Nach allem, was man heute darüber weiß, muss es damals eine grauenhafte Nervenheilanstalt gewesen sein, wo man Jean unter Lithium setzte. 1966, als Jean 31 Jahre alt war, erschoss sie sich am Grab ihres Sohnes, gut 8 Jahre nach seiner Geburt. Ich kann mir den Kummer kaum vorstellen, den sie empfunden haben muss. So, wir erfahren, wie Britney Spears für sich entdeckte, dass eine Sängerin in ihr steckt. Auch dazu ein kurzer Absatz aus dem Buch. Das erste Mal, dass mich etwas zutiefst berührte und mir Schauder den Rücken hinunterrann, war, als ich unsere Hauswirtschafterin in der Waschküche singen hörte. Eigentlich wusch und bügelte ich immer die Wäsche der Familie, aber wenn es uns finanziell besser ging, stellte meine Mutter eine Hilfe ein. Die Hauswirtschafterin sang Gospel und es war buchstäblich ein Erwachen, in einer ganz neuen Welt. Ich werde es nie vergessen. Es gibt Anekdoten wie die in einem Restaurant, in dem sie sich mit dem Plattenproduzenten Max Martin traf, um über ihr erstes Album zu sprechen. Als wir uns setzten, kam ein Kellner und fragte, was darf ich Ihnen bringen? Irgendwie kippte in dem Moment plötzlich eine Kerze um und der ganze Tisch ging in Flammen auf. Wir saßen in einem der teuersten Restaurants in ganz New York und unser Tisch brannte lichterloh. Von was darf ich Ihnen bringen zu einer Feuerwand in weniger als einer Sekunde. Man hat relativ schnell das Bild einer jungen Frau vor Augen, die weiß, was sie werden will, die ihre große Chance sieht, was Außergewöhnliches aus sich zu machen, ein Star zu werden. Das sagt sie auch an einer Stelle in dem Buch. Sie möchte so ein Star wie Madonna werden. Und die auch arbeitet wie eine Besessene, stundenlang im Studio ist und Songs einsingt und dann immer wieder diese tragischen Ereignisse, ein Kind, das sie von Justin Timberlake bekommt und das sie abtreibt, laut ihrer Erzählung mehr oder weniger alleingelassen zu Hause unter starken Schmerzen. Das liest sich, als wäre da jemand, der auf dem Weg nach oben immer wieder vom Leben eins draufkriegt und sich trotzdem durchbeißt und tatsächlich dann ja auch ein Popstar wird. Und natürlich steuert ihre Geschichte dann auf die Vormundschaft zu. Jahrelang war sie fremdbestimmt, wo sie dann auch schreibt, dass ihr andere Leute vorschreiben, was und wann sie zu singen hatte. Keiner interessierte sich dafür, was sie eigentlich wollte. Und die Botschaft, die sie empfing, war immer wieder die, dass ihre Meinung eigentlich nicht zählt. Also sie spielte eigentlich keine Rolle. Sie musste auftreten, um für andere das Geld zu verdienen. Sie musste dann ja in einer psychiatrischen Klinik sein, keine Chance da rauszukommen, musste Shows in Las Vegas spielen, ohne auch nur einen Hauch Einfluss auf die Show, sprich auf die Songs zu haben, die sie da Abend für Abend sang. Sie wurde mit ein paar tausend Dollar abgespeist, während vor allem ihr Vater die große Kohle mit ihr machte. Es ist auf jeden Fall ein Fanbuch und für Leute wie mich, also ich habe die Karriere natürlich verfolgt, bin aber kein Fan, ist das Buch trotzdem auch aufschlussreich. Man lernt diese Person tatsächlich ganz gut kennen, muss sich manchmal auch eingestehen, dass man selbst sehr schnell dieses oder jenes verurteilt hatte, was man so in der Zeitung, in den Klatschpressen gelesen hat. Und tatsächlich vergisst man ja oft, dass auch Popstars eben nur Menschen mit Gefühlen sind. Das klingt total abgedroschen. Aber manchmal denkt man wirklich, nur weil jemand weltberühmt ist, könnte man dem alles irgendwie an den Latz knallen. Vielleicht ein letzter Satz aus diesem Buch. Die Musikindustrie, eigentlich die ganze Welt, ist für Männer gemacht. Besonders wenn du nett bist, so wie ich, kann sie dich zerstören. Auf rund 280 Seiten die persönliche Geschichte der Britney Spears, The Woman in Me, Nummer 1 Bestseller aus dem Penguin Verlag. Jetzt freue ich mich auf einen Workaholic unter den deutschen Autoren. Er haut raus, immer, immer weiter und jedes seiner Bücher landet auf Platz 1 der Bestsellerlisten und gerade läuft eines seiner Bücher als Serienverfilmung auf Amazon Video. Ihr ahnt vielleicht, von wem ich rede, Sebastian Fitzek. Die Serie heißt Die Therapie und ist dessen allererster Roman gewesen. Hier ein kurzer Auszug aus der Serie.
Also die Geschichte handelt von einem kleinen Mädchen, das an einer unbekannten Krankheit leidet. Und eines Tages, da verschwindet dieses Mädchen.
Josie!
Spurlos.
Josie kommt nicht zurück. Meine Tochter lebt. Ich bin ganz sicher.
Was ist bloß los mit dir?
Irgendjemand lügt.
Sobald die Geheimnisse auf dem Tisch liegen, geht es allen besser.
Auf welcher Seite stehst du?
Gestern war eine Frau hier, die hat sich nach ihnen erkundigt. Mir geht es nicht gut. Psychisch.
Ein kleiner Ausschnitt aus Die Therapie. 17 Jahre ist das her, dass Sebastian Fitzek das Buch dazu veröffentlicht hat. Frage an ihn, wie nah dran ist die Serie am Buch?
Es ist sehr, 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 sehr nah am Buch. Aber es sind auch 6 Folgen. Mit anderen Worten, da musste auch was hinzukommen. Es gibt also die eine Figur, die eine sehr wichtige Rolle schon in der Therapie hat, der Dr. Roth. Der hat jetzt ein ganz eigenes Leben, einen ganz eigenen Strang bekommen, der im Buch nicht vorhanden ist. Das ist ganz toll.
Um den Plot mal grob für euch zu umreißen, es geht um einen erfolgreichen Psychiater, dessen Tochter plötzlich spurlos verschwindet und der über diesen Kummer offenbar verrückt wird und nicht mehr unterscheiden kann, was ist echt, was ist nicht real, was sind Hirngespinste. In der Serie ist es sehr verwirrend inszeniert und wirkt, wie meistens ja eigentlich bei Fitzig, ein bisschen drüber zu sein.
Ich bin immer dankbar, wenn mir jemand sagt, naja, das ist ja unrealistisch, zum Glück. Ich möchte nicht, dass das passiert. Und diese Nahtoderfahrung in einem Thriller, die möchte ich dann lieber mit fiktivem Leid herstellen, als dass ich mir gewiss sein kann, diesen Mord, den hat es genau so gegeben. Da könnte ich es mir nicht mehr so gemütlich machen auf der Couch und es dabei lesen.
Ich habe mehrere Fitzek-Thriller gelesen, gucke auch gerade die Therapie. Seine Geschichten leben ja immer so von der Unwahrscheinlichkeit des Plots, aber auch vom Miträtseln. Man tappt da oft im Dunkeln, macht sich aber ständig Gedanken darüber, wie das alles enden könnte.
Es muss möglich sein, irgendwie aufs Ende zu kommen, weil ansonsten wird das Ende selbst von den Leuten, die überrascht sind, nicht gutiert und als unrealistisch abgelehnt, weil es gar keine Chance gegeben hat. Musterbeispiel ist dafür, wenn die eigentlich verdächtige Person erst auf den letzten Seiten die Kai aus der Kiste kommt. Also eine theoretische Chance sollte man dem aufmerksamen Leser und der Leserin schon lassen.
Stellt sich noch die berechtigte Frage, wie kommt dieser Fitzek eigentlich am laufenden Band auf so abgedrehte Ideen? Der muss doch selbst so eine kleine psychopathische Ader haben.
Das ist das gängigste Vorurteil, das stimmt. Wie kann man es nehmen? Manche haben auch Angst. Und merken dann und sind dann völlig verwirrt. Und ich mache ihnen dann noch mehr Angst, wenn ich ihnen sage, genau das ist der Beweis, ne, dass man die immer so nett, freundlich grüßen, ja, das sind ja die dann, wo es dann im Gartenzaun heißt, dass der das gemacht hat. War immer so nett. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut.
Sebastian Fitzek, die Therapie, meine Serienempfehlung, läuft bei Amazon Video. Oder wer das Buch noch nicht kennt, ich hatte es tatsächlich davor auch noch nicht gelesen, ist das ja vielleicht auch eine Anregung, sich zunächst mal das Buch zu kaufen. Kommen wir zur nächsten Buchempfehlung. Ein sehr schönes Buch. Ach, habe ich das gerne gelesen. Großer Spaß. Die Butterbrotbriefe von Carsten Henn. Ein Roman aus dem Piper Verlag. Es geht um Kathi, 39, die vor kurzem ihre Mutter beerdigen musste. Der Priester hat auf der Beerdigung eine Trauerrede gehalten, die so unpersönlich und oberflächlich war, die, so wie sie gehalten wurde, auch auf der Beerdigung anderer Menschen hätte vorgetragen werden können. Ich glaube, das hat wahrscheinlich der eine oder andere selbst schon mal erlebt. Und ja, diese Trauerrede, über die hat sich Kathi so sehr geärgert, dass sie wieder zu Hause beschließt, diesem Priester einen Brief zu schreiben, indem sie ihm einfach mal ordentlich die Meinung geigt. Sie kramt altes Butterbrotpapier hervor, das ihr Vater mal für Kathi gesammelt hat, damit sie was Schönes damit macht. Ich lese euch mal eine kleine Passage vor. Das dünne, knisternde Material war Kathi immer magisch vorgekommen, als könnte man Zaubersprüche darauf verfassen. Es nahm die Farbe zwar nur widerwillig auf und in der Schreibmaschine entstanden auf dem passend zugeschnittenen Papier immer wieder kleine Tintenwolken, aber der leichte Glanz verlieh den Buchstaben und Worten einen besonderen Schimmer. So, sie schreibt also ihren Ärger auf und verschickt den Brief per Post. Als sie nach Tagen keine Antwort bekommt, schreibt sie noch einen Brief, stapft zur Wohnung des Priesters und als der die Tür öffnet, fängt Kathi einfach an, dem Priester den Brief vorzulesen. Verabschiedet sich danach mit den Worten "Leben Sie wohl" und verschwindet wieder, ohne dass der Priester irgendwas antworten kann. Diese Erfahrung bringt sie auf den Trichter, auch anderen Menschen aus ihrem bisherigen Leben kurze Briefe zu schreiben. Ein Brief, schreibt sie in dem Buch, war Zeit und Mühe, war Denken an den anderen das wertvollste Geschenk. Darin glich er selbstgekochten Marmeladen, sogar wenn sie scheußlich schmeckten, selbstgestrickten Socken, auch wenn sie kratzten, und den ersten unidentifizierbaren Kritzeleien, die einem Kinder Stolz übergaben. Alles so unendlich wertvoll, wenn man begriff, was einem eigentlich geschenkt wurde. Also her mit noch mehr Butterbrotpapier. Und dann schreibt sie einen Brief an den Busfahrer, der sie mal hat stehen lassen. Oder an einen Ex-Freund, der nur das eine wollte. Oder an ihre Ex-Klassenlehrerin, die ihr keine Empfehlung fürs Gymnasium gegeben hat. Immer das Prinzip, klingeln, Brief vorlesen und danach wieder abdampfen. Allein diese Idee wäre ja schon ein Buch für sich, eine Hommage ans Briefschreiben. Carsten Henn aber handelt das alles auf sehr wenigen Seiten ab und nimmt das nur zum Start in seine eigentliche Geschichte. Denn je mehr Briefe Kathi schreibt, desto klarer wird ihr, ich rechne gerade hier mit meinem bisherigen Leben ab. Mit jedem Brief sickert die Erkenntnis tiefer in Kathi ein, dass sie nicht nur dabei war, Abschied von ihrer Vergangenheit zu nehmen, sondern von ihrem Leben hier im Ort. Dass sie fortgehen würde, ja, fortgehen musste, weil sie hier in all den Jahren nicht ihren Platz gefunden hatte. Keinen Beruf, der sie erfüllte, keinen Mann, der sie wirklich liebte und den sie ohne Sicherheitsnetz lieben konnte, kein Kind, das daraus erwachsen war. Sie hatte keinen Baum gepflanzt, nicht mal eine Primel. Vielleicht fand sich all das ja woanders. Kathi wollte endlich wissen, was sie alles mit diesem merkwürdigen Geschenk machen konnte, das man Leben nannte. Es fühlte sich an, als hätte sie es noch gar nicht richtig ausgepackt, aber sehe schon das Verfallsdatum. Kathi trifft im weiteren Verlauf der Geschichte auf Severin, der seinerseits ein Päckchen mit sich rumträgt, der ein Unglück hinter sich lassen muss und zu Kathi eine besondere Bindung spürt. Ich sagte schon, das ist so eine schöne Idee, ein so schönes Buch. Wenn das Buch ein Film wäre, würde ich sagen, das ist ein Feel-Good-Movie. Feel-Good-Movies erzählen manchmal traurige Geschichten und das ist es ja auch so ein bisschen. Und trotzdem schaffen es diese Filme, ein wohliges, positives Gefühl zu verbreiten. So habe ich das empfunden bei Die Butterbrotbriefe von Carsten Henn. Schönes Buch. Hin und wieder kommt es vor, könnt ihr mir noch folgen oder wollt ihr, also ne, wenn ihr mal eine Pause braucht, braucht ihr ja nur auf den Pause-Button drücken. Ne? Ist ja klar, muss ich euch ja nicht erklären, wie ein Podcast funktioniert. Hin und wieder kommt es vor, dass ich mich ja öffne für Themen, die eigentlich nicht so meine sind. Ja, ich habe zum Beispiel vor etlichen Monaten mal angefangen, Der Untergang von Numenor von Tolkien zu lesen, also so Fantasy-Geschichten. Da muss ich leider sagen, nach 40 Seiten war Schluss. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Auch historische Geschichten, boah, packen mich nicht so. Und das gilt auch für Märchengeschichten. Ich möchte euch ein Buch vorstellen, das kein klassisches Märchen ist, es aber grob an Rotkäppchen erinnert. Für den Wolf heißt das Buch von Hannah Witten. Auf dem Cover sieht man hier eine stilisierte junge Frau in einem roten Gewand. Die Geschichte spielt in einem dunklen Wald und handelt von der jungen Red, die sich in einen Wolf verliebt. Neith und Red sind die Töchter des Königs. Und wie es die Tradition verlangt, wird die zweitgeborene Red in den wilden Wald geschickt, jenen verwunschenen Ort, an dem schreckliche Monster leben. Und das schlimmste Monster von allen ist der Wolf. Und Reds Schicksal ist besiegelt. Sie wird diesem Wolf geopfert. Es kommt dann so, dass Red dem Wolf begegnet. Und dann, ich sag nur, rotes Herz-Emoji. Ihr merkt, da steckt Rotkäppchen drin, da steckt die Schöne und das Biest drin. Es ist eine Dark-Fantasy-Geschichte. Was hier gut funktioniert, man hat Bilder im Kopf vom Setting der Geschichte. Man fühlt sozusagen den dunklen Wald, das Mystische, das Dunkle. Klar, man muss sich drauf einlassen. Für mich war das schon eine Herausforderung, weil das, wie gesagt, jetzt nicht mein Genre eigentlich ist. Insgesamt muss ich sagen, das Buch ist auf jeden Fall mal sehr atmosphärisch, hat aber definitiv zwischendrin echt ein paar Längen. Insgesamt rund 600 Seiten für den Wolf von Hannah Witten. Und damit habe ich für diese Folge, finde ich, genug erzählt, oder? Ich hoffe, es war was dabei für euch. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann bitte gerne weitersagen. Es wird vor Weihnachten auf jeden Fall noch mindestens eine Ausgabe geben. Also sage ich bis zur nächsten Folge. Ich bin Sven Jaworek.
Wer nicht hören will, kann lesen.